Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Gleich rein in den zweiten Teil der Wundertüte 5B mit Johannes Müller, PS-Chefredakteur.
Der Hallo, sich nicht Johannes. Kurz fassen kann, Hallöle.
Genau. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steiger. Ich bin Podcaster und Reiseredakteur bei Motorrad. Ihr werdet es gehört haben, wir haben die letzte Wundertüte mal wieder. Wir haben den zeitlichen Rahmen komplett gesprengt und wollen den Motorrädern ja auch den Platz bieten, den Platz geben, den sie verdient haben. Und deswegen kommt jetzt hier Teil 2 unserer letzten Wundertüte und ja, ich glaube, wir halten uns jetzt gar nicht länger auf mit weiteren,
ja,
mit unserer Checkliste. Wir kommen direkt zu deinem zweiten Kandidaten.
Also der zweite Kandidat von heute schließt ja quasi nahtlos an den Kandidaten von letzter Woche an. Alte Motorräder war ja
genau,
völlig neue Wundertüten.
Die Honda Spiese. 750 hattest du
Achtung,
da.
Achtung, nicht 750, nicht verwechseln, denn die 750-4 ist eben keine 750.
Oh.
750, ja, das deutlich jüngere, und wann lief die 750 irgendwann?
Das nächste
Anfang
Fettnäpfchen.
90er? Ja, nee, also auf Englisch war die 750-4 natürlich auch eine 750, aber wenn wir von der 750 sprechen als Modellname, ist das ja eine was ist mal, Naked Bike von Honda aus den 90ern und weiß gar nicht, wann die gebaut wurde, die 750. Vier Ventiler jedenfalls, anders als die 750-4.
Ein ganz anderes.
Eine 57er rein Vierzylinder Honda,
ja,
aber
ja,
eben ein bisschen anderer Schnack. Nee, die 4 kurz bedient natürlich so eine Sorte Gelüste, wenn wir von alten Motorrädern reden. Aber ich hatte es ja angerissen, der Erlebniswert ist nach heutigen Maßstäben gar nicht so gering, was eigentlich was Gutes ist. Denn eben, dass man nicht die Panne erlebt, war ja der große Kracher bei der 750-4. Und aber mein zweiter alter Kandidat ist da nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn auch aus derselben Zeit, und bedient dann wieder ganz andere, ja, alte Motorradgelüste. Nämlich, mir geht's um Königswellen Ducati.
Mhm.
Die, anders als die 750-4, schon zu ihrer Zeit tatsächliche Exoten waren. Ja, also vielleicht mal, um ein paar Zahlen und Daten zu nennen. Konkret geht es mir um 750 Supersport und 900 Supersport, also die alten mit Königswelle-Motor, Bauzeit 750 SS 73 und 74 noch als Kleinst- oder Kleinserie. 75 bis 82 dann die 900 Supersport. Aber auch da in homöopathischen Stückzahlen verglichen mit einer Honda. Ja, also der 750er, ja, eben 748 Kubik, Nennleistung 72 PS, also eine gute Schippe mehr als die Honda 4. V2 eben, oder L-Twin, 90 Grad Ducati L-Twin mit eben der damals lange gängigen desmodromischen Ventilsteuerung, also Zwangssteuerung der Ventile ohne Ventilfedern. In diesem konkreten Fall eben noch per Königswelle gesteuert, also eben keine Zahnriemen oder Steuerkette oder Zahnradkaskaden zur Ventilsteuerung, sondern Königswelle, also eine Welle, die die Ventilsteuerung übernimmt. Diese Welle muss natürlich, weil die Kurbelwelle und die Nockenwelle eben nicht auf der gleichen Ebene liegen, quasi muss die Kraft zweimal ums Eck. Man muss also geometrisch denken, wenn man das Prinzip Königswelle irgendwie...
Man sieht deine Gestik leider nicht im
ja,
Podcast.
Ja, die Kraft muss zweimal ums Eck bei der Königswelle. Und das besorgt ein Kegelrad oder mehrere Kegelräder. Ich glaube, 9 Stück waren es insgesamt in der Königswelle, die Kraft da ums Eck leitet, damit also die Nockenwelle sich quasi synchron mit der Kurbelwelle dreht und die Ventile so steuern kann. Der langen Rede kurzer Sinn, es ist ein extrem aufwendiges Verfahren, einen viertaktenden Verbrennungsmotor zu bauen. Sehr, sehr filigran, sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer, aber auch sehr, sehr drehzahlfest und sehr, sehr reibungsarm. Und das sind die ja, charakteristischen konstruktiven Eckmerkmale dieser damaligen Supersport-Ducati, die dann auch eben supersportlich waren, also die quasi von den Rennmotorrädern, die gleiche Technik verwendeten, abgeleitete Straßenmotorräder in Kleinst- und Kleinserie waren. Mit anderen Worten, ganz krasse Preziosen.
Kann man das ungefähr vergleichen mit heutigen Homologationsbikes?
Ja, in gewisser Weise schon. So. Also das wäre das, was heute eine Panigale V4R ist. Eben ja. Nicht die 1100er V4 S oder SP oder whatever, sondern wirklich eine R.
Also das, was straßenzugelassen käuflich erwerbbar ist, aber was...
Ja, nur dass das damals wirklich noch umgekehrt ging. Also heute, in dem heutigen Reglement ist es quasi so, man muss eine Zahl X von Serienmotorrädern bauen, um dieses Serienmotorrad in der Weltmeisterschaft einsetzen zu können. Mhm. Ja? Damals war es aber so, die haben ein Motorrad gebaut für jetzt in dem konkreten Fall Imola oder auch die Tourist Trophy und haben das gleiche Motorrad dann später nochmal gebaut, um es dir als Kunden zu verkaufen. Das bedeutet, also ich habe jetzt die technischen Daten, sind jetzt ein bisschen zu kurz gefasst, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Also von der allerersten 750 SS sollten ursprünglich nur 25 Stück überhaupt noch verkauft werden an Kunden, die in der gleichen Rennabteilung aufgebaut wurden. Mhm. Schlussendlich wurden es dann, es gibt da unterschiedliche Zahlen, 401 beziehungsweise 411 der 750 SS. Von der 900 SS wurden es dann ein paar mehr, aber auch nach wie vor homöopathisch. Also wir reden hier bei Ducati durch die 70er Jahre noch von einem Hersteller, der bei weitem nicht diese Stückzahlen hatte, die sie heute haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, mir fehlt nämlich der komplette, also ich bin bei keinem Hersteller irgendwo tief drin, was so weit vor den 80ern liegt und bei Ducati schon gleich gar nicht. Also Königswellen Ducati, ja, das finde ich, hat man schon mal gehört. Aber ich hätte jetzt mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen können. Aber das bedeutet auch, dass es damals auch andere Ducati-Modelle gab, die das nicht hatten und die vermutlich dann in größeren Stückzahlen gebaut wurden? Oder
also
waren es ja, einfach die Speerspitzen-Modelle?
Im Grunde ja. Also es gab auch zahlreiche Ducati damals schon Einzylinder, auch die nicht mal die Desmodromik hatten. Also zu dem Zeitpunkt war Ducati eigentlich eher ein Hersteller, der noch die Einzylinder baute. 350er, 450er. Da gab es auch damals schon Scrambler und auch schon Straßenmotorräder. Ich würde jetzt in Anführungszeichen Sport sagen, aber es sind einfach sportliche Motorräder. Damals gab es ja noch nicht so diese scharfe Trennung. Aber die 750 SS und auch die 900 SS waren einfach also wirklich Rennmotorräder, die Rennabteilung dann auch für dich als Straßenkunde gebaut hat und halt, also, und die auch die Speerspitze der Technologie damals darstellten. Also, man muss sich vergegenwärtigen, um 75 PS aus so einem V2 oder 72, 73 wird da als Nennleistung genannt, um so viel Leistung aus so einem Motor zu holen, musstest du damals ganz krasse mechanische Klimmzüge unternehmen. Also, du musstest das Machbare voll ausreizen. Und das war eben vor allem die Desmodromik, die Zwangssteuerung und aber auch die Steuerung der Desmodromik dann wiederum per Königswelle. Also es ist einfach ein irrsinniger konstruktiver Aufwand. Also wirklich über reine Mechanik, sehr filigrane, sehr teure, sehr aufwendige Mechanik hat man es geschafft, so viel Leistung aus diesen Motorrädern zu holen. Im großen Unterschied zu der, also das waren dann natürlich auch sehr sportliche Motorräder, die waren dann deutlich leichter. Also man findet hier Gewicht von Leergewicht, also fahrfertig unter 200 Kilo für so eine 750 SS oder 900 SS. Die Straßen, also die etwas touristischeren Konzepte, dann 860 GT und dann auch eine Dharma, wie es sie dann gab. Also da fehlt mir jetzt dann wirklich auch das enzyklopädische Detailwissen. Die waren dann etwas schwerer. Aber das waren halt wirklich krasse Racer. Um das dann ein bisschen was, warum ich darauf komme, ich durfte dann so eine Dharma, eine stark modifizierte, zum Kaffee-Racer umgebaute, vor ein paar Jahren dann mal fahren, die aber eben so einen 900 Supersport-Motor hatte. Und zwar dann auch in der Form, wie du ihn willst, nämlich mit den offenen Ansaugtrichtern und mit den relativ offenen Conti-Schalldämpfern. die ihren Namen Schalldämpfer wirklich nicht verdienen. Also und das ist halt einfach dann ein Fahrerlebnis, wie das ist so, wie du dir das vorstellst. Also das ist einfach ein geil, hart hämmernder V2, der ganz offen ansaugt und so schlurft und ganz ungeniert auspufft. Also das ist einfach geil. Das ist ganz, ganz großes Kino. Und du kannst diese Technik eben auch nachvollziehen. Also du spürst, dass dieser Motor irgendwie keine Ventilfedern hat. Der hat für so einen uralten Motor ganz wenig Reibung, weil also da merkst du erstmal, wie viel Kraft die Ventilfedern fressen in so einem Motor, wenn du so einen alten Desmo-Motor fährst.
Ich verstehe langsam, warum du das als Gegenpol zur Honda gesetzt, ja.
Genau, also diese unbedingte mechanische Zuverlässigkeit und dieses unbedingte Alltagstauglichkeit, von der ist halt so eine Königswellen-Ducati weit, weit weg. Also allein schon mal darüber, dass die halt ultra rar sind und teuer und selten und natürlich auch also nicht ganz unkompliziert zu beschrauben. Also die viele Mechanik, die will ja auch sauber eingestellt sein und da musst du Maschinenführer sein. Das sind riesige Motoren, in denen furchtbar viel Öl ist. Also die haben irgendwie 4,5 Liter Ölhaushalt, die möchten behutsam warm gefahren werden. Die SS hatten keine Anlasser. Also du musst Kickstarter hier, du musst den Motor hinter den Todpunkt schieben und dann hier Tupfer, Vergaser, Beschleunigerpumpe. Kickstarter ist nix hier, Knöpfchen drücken, läuft. Ja, also das ist quasi der Gegenpol zur 750 vor, die also bedingungslose Funktion und jederzeit überall Funktion bot und auch Haltbarkeit bot. Und diese Ducati ist halt, die zahlt einen hohen Preis für ihre Leistung. Ja. Und bietet aber dann auch ein Erlebnis, wie es keine Vierzylindermaschine und keine japanische Vierzylindermaschine jemals bieten kann. Und ist auch ein ganz anderes, also so eine Honda, die fährt halt irgendwie wie ein modernes Motorrad in labbrig, so. Und die Ducati fährt halt noch wie so, das ist so ein richtiger D-Zug. Also die ist wahnsinnig lang, die hat auch einen wahnsinnig langen Radstand und einen ganz flachen Lenkkopf und die musst du so richtig, also die fährt auch nur in schnellen Kurven gut. Und das ist so ein richtiger, so ein Tanklaster, so. Und das ist eine Riesenarbeit, hast du mit dem Motorrad. Und aber dieses mechanische Happening und dieses wirkliche ganz ungefilterte, also du kannst, dieser Motor, moderne Motoren mit Luftfiltern und mit Auspuffen und Cuts sind ja von ihrer Umgebung abgeschirmt. Da ist der Verbrennungsakt ja abgeschirmt. Aber du kannst durch den Vergaser in den Ansaugschlund reingucken, bei so einem alten Ding. Und der ist völlig unabgeschirmt von seiner Umgebung. So, und das ist halt.
Da ist dann wirklich jeder Meter vermutlich nicht nur harte Arbeit, sondern auch große Unterhaltung. Und bei der Honda ist vermutlich eher, die gibt dir halt die Zeit, dich auf deine Umgebung zu konzentrieren. Da ist es halt, ja, das ist das Fahrerlebnis.
Die Honda ist für den Menschen da und bei der Ducati hat der Mensch halt für die Ducati da zu sein. So, zumindest bei der alten. Also du musst halt gucken, dass du kannst auch nicht so einfach das Gas aufziehen, sondern du musst die halt behutsam aufziehen und du musst auch, also du kriegst auch nie, selbst wenn die gut eingestellt sind, halten die kein Standgas. Die haben ja also großer Delorto, Beschleunigerpumpe. Du musst die auch bei Laune halten, sonst gehen die aus. So, also das ist halt einfach, da hast du richtig was zu tun. Aber, und das ist auch der Unterschied zu Honda, die Ducati schüttelt die Leistung dann ganz anders aus dem Ärmel. Also da haben diese gut 70 PS viel mehr Druck. Und die hat auch richtig Drehmoment im Gegensatz zu so einer Honda. Die hat richtig Druck. Klar, die ist auch, keine Ahnung, in der Version, wie ich sie gefahren bin, locker 50 Kilo leichter als so eine 750 vor. Also ich konnte so einen wunderschönen Kaffee Racer auf 17 Zöllern, aber mit zeitgenössischer High-End-Fahrwerkshardware und so Brembo aus Mitte 80er Serie Doro, also ganz, ganz tolle, ganz tolle Sachen. Und die war halt auch echt eine Fahrmaschine. So. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, also auch die zeitgenössischen Testberichte dieser 57 SS 900 SS, also die wurden gemessen mit 216 in Hockenheim. Und da wäre eine Honda niemals hingekommen.
Ja, ja, ja.
Ja, und die wurden auch in unter 4 Sekunden auf 100 gemessen, wo die Honda eher so bei 5 lag, mit gutem Willen 4,8. Also das war von den Fahrleistungen her nochmal was ganz anderes. Aber halt auch, du zahlst einen viel höheren Preis dafür. Und du hast aber auch einen anderen Erlebniswert dafür. Aber schon damals war das rar und heute ist es noch viel rarer. Also
ich wollte gerade sagen, das wird auch damals jetzt nicht die breite Masse angesprochen haben, gehe ich mal stark davon aus. Und heutzutage ist vermutlich fast schon elitär, oder?
Ja, völlig elitär. Also 750 ja. SS im Originalzustand kannst du völlig vergessen. Ich habe hier, also 1974, habe ich einen Neupreis von 9.990 Mark. Zur gleichen Zeit lag eine 57 vor bei 6.600. Also nochmal 50% teurer als die stärkste Honda, die es gab. Mhm. Und jetzt, also so eine ganz frühe 750 SS mit Rundmotor dann noch. Also die hat auch dann, klar, Königswelle, Desmodromik, Gitterrohr sowieso, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die hatten dann noch die runden Motorgehäusedeckel. Also für solche werden schon mal 200.000 Euro gezahlt in irgendwelchen Bonhams. 200.000 Euro. Also da brauchst du dann auch nicht mehr bei Mobile oder Kleinanzeigen gucken. So, die werden dann bei Bonhams versteigert. 200.000 Euro. Und dann habe ich aber auch geguckt, also so 900 Supersport gibt es dann ab 20.000 Euro. Und aber den gleichen Motor aus einer Dama, aus einer 860 GT, kannst du auch schon für 10.000 Euro fahren. Dann sind die halt nicht ganz so hinreißend wie diese Supersport. Also die haben ja so einen laminierten GFK-Tank und diese klassische Silhouette, was dann später in der Mike Hellwood-Replika aufgegriffen wurde. Also das Erlebnis kriegst du schon für weniger. Aber dann steckt der Motor halt auch in so einem, sagen wir mal, normaleren Motorrad und dann hast du halt auch nicht die offenen Ansaugtrichter und so. Also da musst du dann noch Hand anlegen, dass du dieses ganz krasse Viertaktverbrenner-Ding hast. Aber man muss nicht 200.000 Euro ausgeben. Aber also auch der Schrauberaufwand ist natürlich da deutlich höher. Desmodromik kann nicht jeder. Ja, Königswelle kann nicht jeder, also und es ist halt auch mehr zu tun dann an sowas. Also du kannst bei so einer Honda alle paar Jahre mal das Öl wechseln und alle Jahrzehnt mal das Ventilspiel einstellen und dann läuft die. Hier sieht es, glaube ich, anders aus.
Ja, also, gut.
Die will von kundiger Hand dann beschraubt werden.
Werbung.
Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride.
Ich glaube, das ist auch kein Motorrad, was man sich kauft, weil man sagt, ah, ich will jetzt mal ein bisschen was Ungewöhnliches fahren. Ich glaube, da muss man wirklich irgendwie dazu kommen, so wie du jetzt durch diese Gelegenheit.
Ja, aber genau das ist der Fehler. Wir alle fahren ja viel zu wenig Motorrad. Also jetzt mal statistisch gesehen fahren wir alle viel zu wenig Motorrad. Und ich sage mir mittlerweile, ey, wenn ich nur statistische 2.000 oder 3.000, also es ist ja so, die Durchschnittsjahresfahrleistung ist irgendwie zwischen 2.000 und 4.000 Kilometer irgendwo, je nach Statistik. Mhm. Wenn man bedenkt, dass viele ja 10.000, 20.000, 30.000 Kilometer fahren, muss es ja einen Riesenhaufen Menschen geben, die nur 1.000 Kilometer im Jahr fahren. So. Und dann sage ich mir wirklich, wenn ich nur 1.000 Kilometer im Jahr fahre, 5 Tankfüllungen, dann kann ich mir doch auch sowas hinstellen.
Ja, ja.
Weil das CO2, also die für 1.000 Kilometer, ist ja wirklich egal. Und dann habe ich halt hier wirklich das Maximum an, also mehr geht nicht.
An Verbrennerunterhaltung.
So, da habe ich wirklich, also da, ich habe einen Tank verfahren auf dieser, das war also eine umgebaute Dama, ja. Und diese eine Tankfüllung war wahrscheinlich die kostbarste Tankfüllung, die ich je in meinem Leben verfahren habe. Das kann ich sicher sagen, so.
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos.
Ja, doch. Also das war, denke ich, das war die letzte Tankfüllung so. Wie gesagt, es gibt diesen Motor dann auch in anderen Facetten und eigentlich auch so ein alter Desmo-Motor, das muss noch nicht mal wenn du mich fragst, das muss noch nicht mal Königswelle sein. Also der luftgekühlte Desmo, Monster 900, Monster 1000, Monster 1100, der hat auch ganz viel davon und der hat dann ja schon Benzineinspritzung und solche Goodies. Also es muss nicht ganz so alt sein, wenn man da hin will.
Ja, aber das ist schön, dass du jetzt mal zwei so alte Schätzchen hier mit reingebracht hast. Also da hast du jetzt ganz andere Seiten hier aufgezogen.
Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dieser Motor ist ein richtiges Tier. So. Ja, das wollte ich nur loswerden. Also würde ich auch haben wollen. Wenn ich jetzt, um das noch auf die letzte Folge zu beziehen, ich hätte mir keine 750 vor selber gekauft, wenn das Schicksal mich nicht auf eine gebracht hätte. Mhm. Aber also so eine alte Ducati mit so einer wirklich alte, luftgekühlte Vergaser, Desmo, Königswelle, Ducati, oh, das ist toll. Also das ist ganz toll. Ganz großes Kino. Da hast du halt was zu tun mit. So. Ja. Aber wenn du eh nicht fährst, dann warum nicht sowas nicht fahren? So.
Warum sowas nicht fahren?
Warum nicht mit sowas zu wenig fahren? Ja, ist doch so.
Genau.
Also, ja, also okay. Haben wollen. Ja, unbedingt. Her damit. Her mit alten Ducatis.
Ja. Also,
sau ein Motorrad, das den wahren Petrolhead wirklich auszeichnet. So.
Also ich finde es schön, weil ich jetzt endlich mal zu dem Stichwort Ducati Königswelle
Noch. Also die ich gefahren bin, die hatte ja schon die Schaltung links und konventionelles Schaltschema. Die ersten Königswellen hatten Schalthebel rechts, erster Gang oben. Achtung, also
nur um
so eine bin ich auch mal
zu
gefahren. Ja? Also ich bin mal so eine alte Scrambler gefahren, da war der Schalthebel rechts und geschaltet wurde umgekehrtes Schaltschema, ja. Hm. Und die Zahnräder sind aus Schokolade. Also kannst dir das, also auch das ist eigentlich wieder eigentlich ein Argument für die Honda. Also da ist alles ganz normal, aber bei so alten Ducatis ist halt, da kannst du halt auch mal noch den Schalthebel auf der anderen Seite finden, ja. Das war jetzt eher noch ein gutes Argument für die Honda. Man gewöhnt sich an alles.
Jo, also ich wüsste, was für mich das passendere Fahrzeug wäre, sagen wir es mal so.
Ja, naja, das ist ja das Schöne. Also der Markt an alten Motorrädern ist riesenvoll. Der Bestand ist riesig, was man alles Schönes kaufen kann. So.
Ja, also ich war schon bei den Preisen der Honda echt überrascht, aber das ist auch was.
Wie hoch die sind?
Es ist halt einfach was, wovon ich ehrlich gesagt keine oder nur sehr, sehr wenig Ahnung habe und was einfach wieder zeigt, wie riesig diese, selbst in der Gegenwart, wie riesig diese Welt ist. Und wenn du dann mal, es reicht ja schon, wenn du in die 80er schaust, was es da alles gab und gibt und was es da für spannende Sachen gibt. Also man kann sich da irgendwo, also ja.
Jedes Jahrzehnt hat seine Reize.
Ja, insofern schön, dass du das mitgebracht hast.
Ja, mal was Altes. Also das Durchschnittsalter ist ja bei Motorrädern auch riesengroß, so wie bei der Fahrerschaft.
Ja, und ich weiß jetzt wieder etwas, ich habe jetzt etwas mehr Halbwissen ansammeln können zum Stichwort Königswellen Ducati.
Die Königswellen, das hat mich jetzt auch gefreut. Freaks Köwe. Kurz, ihr wisst, wer ihr seid, seht's mir nach, dass ich an der Stelle also mich selber auch nochmal einlesen sollte, wenn es wirklich ins Detail geht, aber die Bottomline ist, ja, fantastisch, also ganz viel fürs Herz.
Ja. Ja, das zeichnet ja dieses Format aus, aber jetzt kommen wir mal wieder zu was ganz anderem.
Das ist ja schön. Ja, also es darf alles sein, aber nicht vorhersehbar, würde ich sagen, oder?
Das wird keiner kommen sehen. Wobei, man könnte es gut sehen, weil es ein großes Motorrad ist. Auch hier der erste Check, ob das Motorrad exotisch ist. Auch dazu gab es sehr, sehr wenig im Redaktionsarchiv.
Wir suchen uns nur harte Nüsse aus, gell?
Obwohl es eine Honda ist. Kleiner Hinweis.
Eine Honda, über die es wenig gab. Oh, das ist schon mal kurios.
Ja, auch dieses Motorrad hat eine... Zumindest nicht so tragische Geschichte wie die Highland, aber auch eine interessante Geschichte. Es geht um die, jetzt geht schon wieder los, Valkyrie, vermutlich ausgesprochen, Rune. Ja. Oder auch manchmal auch nur Honda Rune. Das ist ein Motorrad, da wusste ich bis vor wenigen Tagen, ich wusste, dass das gibt's irgendwie, das war doch so ein Goldwing-Verwandtschaft gab's doch da, das hatte doch auch den Sechszylinder-Boxer.
Ja, der Flat Six, ja.
Aber mehr wusste ich darüber nicht. Und dann der zweite Eindruck war, boah, was ist denn das für ein Eimer? Und je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, desto spannender fand ich's dann. Also dir ist es ein Begriff offensichtlich.
Ja, aber ich muss auch nochmal, also das ist die Chrom-Goldwing.
Die Chrom,
also,
Chrom de la Chrom.
Ja, und ein Design-Experiment auf jeden Fall.
Ja, also ne? da würde ich definitiv unseren Hörern auch empfehlen, wirklich da mal die Suchmaschine eurer Wahl zu bedienen, weil da braucht ihr, glaube ich, jetzt wirklich ein begleitendes Bild.
Boah, das ist ja, man hat das gar nicht mehr vor Augen. Also
ich versuche es mal zu beschreiben. Also im Kern des Ganzen ist der Sechszylinder-Boxer der damaligen Goldwing, also wir reden hier von 2002, 2003, eine gigantische Einarmschwinge, sehr, sehr viel Chrom und ein Design, das schon echt in Richtung Kunst geht. Also bis zum Scheinwerfergehäuse wirklich so eine Skulptur auf zwei Rädern mit riesigem, mit einer Art Kühlergrill hinterm Vorderrad und ja, also
ein Wahnsinn, also eine wirkliche Skulptur.
Ja, und vor allem, also ich habe zuerst die in diesem Weinrot gesehen, das heißt dann übrigens, glaube ich, Candy Black Cherry. Hieß es dann. Ich habe dann auch noch eine gesehen in Schwarz und die sah wirklich, also die hätte für mich in so einen Neo-Noir-Film gepasst. Ja, in so eine, die könnte in Gotham City fahren, sowas.
Genau,
also so,
ich überlege die ganze Zeit auch, welcher Marvel-Held da drauf sitzen würde.
Genau.
So irgendwie eine.
Das ist so, wenn
Iron Man mehr Chrom tragen würde, so, dann würde er wahrscheinlich Valkyrie Rune fahren.
Ja.
Wow.
Ja.
3 Meter lang sieht die aus, ne?
Ja, da habe ich ihn jetzt gar nicht aufgeschrieben. Also aber
ein Riesentrum auch.
Ich habe ein paar Eckdaten mitgenommen. 1832 Kubikzentimeter Hubraum, ein Flat Six, wie gesagt. 118 PS und wie immer, viel wichtiger bei dem Antrieb, 167 Newtonmeter Kardan. Ein 150er Reifen vorne auf 18 Zoll und ein 180er auf 17 Zoll hinten. Ist jetzt noch nicht so Mönch-Mammut-Ausmaß, aber trotzdem kratzt hart an der 400 Kilo Marke, gewichtstechnisch. Gebaut dann 2004 und 2005 und die Herkunftsgeschichte, auch da, ich könnte das nie so gut erzählen, wie das jemand anders schon mal gemacht hat. Deswegen gibt es auch an dieser Stelle wieder ein Zitat eines Kollegen, in dem Fall ist es Rolf Henniges.
Wer sonst?
Ich zitiere. Die Entstehungsstory der Valkyrie Rune liest sich wie ein modernes Märchen. Euphorisiert von der neuen Goldwing erteilte Honda Amerika 4 Designern im Jahr 2002 den Auftrag. Die Designvisionen wurden der staunenden Long and Low Fangemeinde im März 2003 auf dem Harley Meeting in Daytona Beach präsentiert. 3 Skulpturen gingen stark in Richtung Dragster, eine wirkte wie die Übermutter aller modernen Cruiser. Ein fahrender, pompöser Ballsaal eines Märchenschlosses.
Groß.
Exakt diese haben Hondas Techniker 1:1 umgesetzt. Die Valkyrie Rune wurde im Frühjahr 2003 in einer Auflage von 1500 Stück für den amerikanischen Markt aufgelegt. Alles hat man von Honda erwartet, nur nicht das. Die Rune ist die perfekte Synthese zwischen Form und Funktion. Man muss sie in Natura erleben, die unglaubliche Länge bestaunen, das Chromgebirge mit den Augen abwandern. Sich an Absonderlichkeiten wie der Gabel mit gezogener Kurzschwinge, auch so ein Detail,
ja,
den 2 riesigen gefächerten 3-in-1 Auspuffanlagen oder monumentalen Kotflügeln ergötzen. So.
Boah. Art Deco ist, glaube ich, die Stilrichtung, oder?
Oh ja, das ist der Begriff, den ich gesucht habe.
Art Deco ist, was wir suchen. Ja, nee,
ja,
genau.
Voll, ja.
Barock.
Ja.
Chrom.
Und wir haben es gehört, 1500 Stück, das wäre ja jetzt wirklich schon mehr als exotisch. Und wie kam das Ding denn nach Europa?
Kam das nach Europa?
Ja, durch eine Initiative des Honda, also des damaligen Honda Österreich-Chefs Roland Berger, kamen 20 Stück nach Österreich. Und da schließt sich nämlich der Kreis, das weiß ich nämlich von unserem, ja, man kann ja auch fast sagen, von unserem Kollegen Zonko. Der hat nämlich in der Zeitmaschine bei uns ein Motorrad davon berichtet, von diesem Event. Also der ist die 2004 dann gefahren und war auch sehr, sehr angetan. Und der Neupreis, das ist jetzt auch wieder sehr spannend, der Neupreis waren damals 32.990 Euro. Und wir wissen jetzt spätestens aus den letzten Folgen, dass 2004 ein Euro noch etwas mehr wert war. Also schweineviel Geld. Und da gab es dann auch noch so Sachen wie ein handsigniertes Dankeschreiben. Und du hast ein Coffee-Table-Book bekommen, was dann in der Farbe lackiert war, in der du das Motorrad bestellt hast.
Wo würden wir heute da liegen? 50.000, 60.000 Euro sowas in der Größenordnung?
Boah,
Also auf jeden Fall highest end, ja.
Ja. Und so selten dieses Ding dann, oder ja, es ist total komisch, aber da haben dann sogar Spiegel und Fokus auch berichtet, also da findest du auch noch Fahrberichte.
Um das nochmal zu rekapitulieren, 20 Stück in Europa, also.
Ja, das ist halt die Frage. Also es gab diese Zahl von 20 Stück, die nach Österreich kamen. Ich weiß jetzt nicht, ob nicht doch noch irgendwie Grauimport, keine Ahnung, was nach Deutschland kam. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe nämlich, um schon mal ein bisschen vorwegzuspringen, ich habe 4 im Internet gefunden bei Gebrauchtbörsen.
Ach, dann doch, ja.
Also 2 pro Plattform, sage ich mal. Und das kommt mir dann doch etwas viel vor, dafür, dass es angeblich. Also wenn es nur diese 20 Stück wären, die...
Ja, das ist unrealistisch dann, ja.
Ja.
Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Also.
Ja, also man muss sich das wirklich im Detail anschauen und da schließt sich auch wieder der Kreis. Ich meine, das ist jetzt keine Enduro, da ist die Sturzgefahr jetzt vielleicht nicht so groß. Wäre jetzt aber grundsätzlich auch die Frage, will man sowas bewegen, will man sowas regelmäßig bewegen, weil da siehst du wirklich selbst so Teile, die sonst immer gleich sind. So, ich sag mal, Spiegel oder Armaturen oder Ausgleichsbälter für Bremsflüssigkeit. Also das, was ja teilweise sogar verschiedene Hersteller sichtbar vom gleichen Zulieferer haben. Selbst diese Dinger sind da individuell aus Chrom.
Ja.
Also da ist, ja.
Aber wenn du damit nicht hinfällst, hält das 1 Million Kilometer.
Das denke ich auch.
Denk
also
ich damit mal.
Also braucht man sich... Ja, und auch hier muss ich sagen, ich habe nicht nur den Zonko gelesen, sondern ich habe mir auch ein Video angeschaut von Fort9, falls du das noch nicht kanntest, das Video, ich kann es vorher auch nicht. Der ist auch mal mit einer Rune ein bisschen rumgefahren und hat eben auch nochmal einen Blick in die Ersatzteilpreise geworfen. Deswegen bin ich auf den Punkt gekommen. Aber er hat auch gesagt, dass die dann doch tatsächlich ganz schön, also für diese Ausmaße dann doch relativ handlich ist. Also
ja, du weißt halt, es ist eine Honda, spannend. Also auch eine Goldwing fährt ja viel besser, als sie irgendein Recht dazu hätte.
Ja.
So. Ist halt eine Honda dann an der Stelle.
Ja.
Und das ist ja auch, also für so ein ultra long and low, ultra klassisch daherkommendes Teil ist es natürlich auch Hightech, ne? Flat 6, Wasserkühlung, Alu, Rückgrat, Chassis.
Ja.
Also das ist ja schon ein hochentwickeltes Motorrad auch.
Ja, und was man auch sieht an den Inseraten, also eine hatte sogar immerhin 11.900 Kilometer. Also,
ja, damit wird man fahren. So.
Ja. Ja. Aber was schätzt du denn? Was wird da gebraucht noch aufgerufen?
Jo, also wenn der damalige Neupreis, was haben wir gesagt? Mitte 30.000?
Nee, 32.900.
Ja, heute dasselbe bis 50.
Ja, ist keine schlechte Schätzung. Also eine war für sehr verlockende 29.999 drin.
Schnapper.
Eine, die andere für 31.5. Und dann hatte ich ja nochmal 2 weitere entdeckt, die waren dann für 34.500 und eine für 38.000 drin. Ja, also wenn man ein bisschen Spielgeld übrig hat, dann kann man sich sowas in die Garage stellen.
Es gab doch immer mal wieder so Bagger-Derivate von der Goldwing. F6B, ja, sowas.
Ja.
Boah, aber Honda ist halt auch einfach ein erstaunlicher Hersteller. Die haben immer wieder so ganz mutige Momente, ne? Und das ist einer davon.
Ja, ich meine, die wurde ja auch in Amerika gebaut, wo ja, da müsste ich jetzt nochmal in die Folge reinhören. Ich meine, dass aber damals auch die Goldwings ja dort, ich glaube bis 2012 wurden die ja auch in den USA gebaut in diesem Werk. Also deswegen ist das schon auch irgendwie naheliegend.
Die Goldwing wird bis heute in den USA gebaut.
Ja.
Relativ.
Ich meine, seit 2012 nicht mehr.
Ja, möglich, okay.
Egal. Ja, und ich meine, das ist natürlich. Ich finde es irgendwie spannend, dass man eben da auf so einem. Man könnte ja sagen, das hat sich halt irgendein Customizer da zusammengestellt und am Daytona Beach hingestellt, aber dass es halt von Honda selber kommt, von Honda Amerika zumindest, aber. Und dass es dann auch noch gebaut wird. Also das ist schon...
Honda hat so Momente. So, und zwar gar nicht mal wenige tatsächlich. Ich hatte ja eine Vermutung, was das für eine Honda sein könnte. Aber damit habe ich schon meinen nächsten Kandidaten für die Wundertüte. Nee, also das ist ein ganz, ganz kurioses Ding. Ich staune immer noch über die Bilder. Also das ist wirklich ein Motorrad. Sowas hast du noch nicht gesehen. Das wirkt so edel auch. und auch teuer. Also
ja, also
ich muss auch, wie viele davon, also viel Übernahme aus der Goldwing steckt da jetzt nicht drin, außer dem Antriebsstrang.
Ja, glaube ich auch. Also im Video von Fortnite hat er auch vermutet, dass sie da eher Minusgeschäft gemacht haben mit jeder gebauten.
Geld verdient haben die damit nicht.
Ja. Ist natürlich auch bei vielen Sammlern dann, also Jay Leno zum Beispiel, also steht zumindest im Internet, keine Ahnung, was der alles in seiner Sammlung stehen hat, aber also, ja.
Bei dem war ich übrigens mal, die Jay Leno-Sammlung ist wirklich so krass, wie man denkt.
Ja, stand da so eine Ding oder wie?
Aus der Erinnerung könnte ich es nicht sagen, aber es okay. ist, also da stand quasi alles. Also okay. Wenn es gibt, stand es bei Jay Leno so. Das ist der Petrolhead vorm Hahn. Ja, schönes Ding.
Also, um das vielleicht nochmal so zu sagen, ich finde, das Motorrad ist naheliegend, wäre jetzt einfach, sich drüber lustig zu machen. So
nein,
Chrom, auf keinen Chromeimer
Fall.
Und
nein.
Aber ich bin ja mittlerweile so reif dann in der Hinsicht, dass ich mir so Sachen wirklich anschaue und ich finde, da kann man einfach auch schöne Details dran sehen und dann findet man das Teil, also dann kann man da auch schöne Seiten und dran sehen und das Ding auch cool finden und es ist halt echt wie ein Motorrad aus einer alternativen Realität so, also gerade ja, dieses...
Für einen Film gebaut.
Dieses, ja, so, genau. Das,
für einen Film gebaut.
Ja, ja. Das fand ich spannend und deswegen dachte ich mir, die kann man doch mal hier reinschieben.
Reinstecken. Ja, ich hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Ich komme aus dem Staunen wirklich. Nee, muss man aber auch tragen können. Das ist auch wieder so ein Kandidat, also wie es bei mir bei den großen Harleys ist, so reizvoll die in vielen Aspekten sind, musst du tragen können, ne?
Ja. Ja, so.
Ach, ich glaub, Amerika. Und geht es auch so wieder so ein Motorrad, ne? Ist die Frage, ob du dich damit, also. Sieht halt einfach auf dem Strip in Texas besser, in Las Vegas besser aus, als keine Ahnung, in der Rush Hour in Degerloch.
Ja, definitiv. Oder auf dem Highway macht es wahrscheinlich auch mehr Spaß jetzt als auf dem Stilfser Joch und so. Das ist natürlich ein amerikanisches Motorrad irgendwo.
Ja, Honda traut sich ja immer wieder auch an Cruiser und Chopper ran. Gab ja auch mal so ein Custom V2, der Name will mir gerade nicht einfallen.
Dieses blaue,
ja.
Was wirklich, ja.
Also die haben ja schon auch so einen US Schlag drin irgendwo.
Ja.
Herrlich. So, und wieder zu Mobile und nach Goldwings gucken, weil das ist ja mein Guilty Pleasure, ist ja sowieso eine alte Goldwing. Jetzt ist ja 50 Jahre Goldwing gewesen und wieder so eine Interstate oder wie die alle heißen mit CB-Radio, das ist ja mein Guilty Pleasure. Also.
Ja, Johannes, jetzt hat unsere zweite Hälfte doch nicht so ganz lang gedauert, aber.
Das ist auch mal okay.
Das ist auch mal okay, aber ich glaube, mit einer Stunde 30 hätten wir jetzt, glaube ich, wirklich eine Folge echt. Da hätte uns keiner mehr zugehört.
Ist ja alle zu Hause vor den Endgeräten eingeschlafen.
Oder in der S-Bahn eingeschlafen. Okay. Ja,
schön.
Also vielleicht kann ich das an der Stelle auch nochmal sagen. Es gab ja schon besorgte Zuschriften, könnte man fast sagen, weil wir ja gesagt haben, die Liste der schon gefahrenen Exoten ist endlich. Keine Sorge, wir werden weiterhin Folgen machen, wie gesagt, unter einer anderen Prämisse. Und mir geht's da wie dir, Johannes. Ich fühle mich auch immer ein bisschen, ja, es fühlt sich immer etwas billig an, wenn man halt so die angelesenen Erfahrungen aus zweiter Hand wiedergibt. Trotzdem finde ich es immer spannend, so zu Motorrädern dann was zu lernen, die halt vorher einfach nur ein Stichwort waren. Wie gesagt, Honda Rune, da wusste ich nur, okay, hat irgendwas mit Goldwing zu tun und mehr wusste ich drüber nicht. Und jetzt weiß man halt, was da für ein Kunstobjekt sich dahinter verbirgt.
Ja,
insofern, wir machen weiter und es bleibt spannend, denke ich.
Na, ich bin mal gespannt, wie das. Na, ich bin mal vor allem gespannt, also auch auf die Rückmeldung zum Thema alte Motorräder. So, weil wir ja doch in dem ganzen Motorradkosmos, der nicht Klassik ist, uns schon sehr auf aktuelle oder zumindest recht junge Hardware beschränken. So, aber also ich sag mal so, wenn's Straßenmotorrad mit Vergaser, das ist ja schon irgendwie, hört ja auf, die Regel zu sein und braucht ja zunehmend auch so ein bisschen Zuwendung. Und da interessiert mich schon auch ein bisschen, was draußen so gefahren wird und was noch als aktuell empfunden wird oder ab welcher Grenze man dann sagt, ja, das ist total der Exot oder total die Nische oder hat keine Relevanz mehr. So. Das würde mich schon interessieren.
Ja, Dann könnte ich ja fast meine Duke von 96 könnte ich ja auch fast.
Naja, wann hast du das letzte Mal eine Vergaser Duke irgendwo rumfahren sehen? Also, ja.
Naja. Wird auf jeden Fall die Auswahl, die sowieso schon riesig ist, nicht nochmal unendlich erweitern.
Ja, nein, also was ich damit sagen will, schreibt uns so. Was interessiert? Was wird gefahren? Was findet statt?
Ja. Naja. Das möchte ich unterstreichen.
Wir sind ja auch beide nicht so die Kandidaten, die sich an irgendwelchen Treffs rumtreiben, das muss man auch mal sagen.
Das stimmt.
Das ist so ein bisschen die Krux oder das Spezielle an dem Job des Motorradjournalisten ist ja, dass du quasi das zu deinem Beruf gemacht hast und dich dementsprechend gar nicht mehr so viel hobbymäßig zu den Hobbyzeiten dann auch auf dem Motorrad an den Treffs rumtreibst, wo ja aber eigentlich genau diese Themen verhandelt werden. So, also an der Stelle wirst du schon so ein bisschen, sitzt schon so ein bisschen im Elfenbeinturm. Ja.
Ja, deswegen tut es auch immer ganz gut. Also ich habe jetzt ja ein paar Geschichten auch gemacht, wo ich geführte Touren begleitet habe oder wo ich mal beim Motorradreisentreffen war in Gebäudehausen. Das ist natürlich auch sehr, also das halte ich auch für wichtig, dass man da mal nicht so die Bodenhaftung verliert.
Ja,
oder
eben.
Ja, definitiv.
Deshalb schreibt uns.
Ja, so, bevor wir jetzt hier noch länger verlabern. Also danke fürs Zuhören, wie immer. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Und nochmal die Mailadresse ist podcast@motorradonline.de oder über jedwede Kommentarfunktion versuche ich auch mal fleißig zu antworten und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Danke auch von mir.
Jo, bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.